Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Dorin Schnabel. Die heutige Sendung feiert eine kleine Premiere, denn heute habe ich mir direkt zwei Studiogäste eingeladen, Katrin Knopp und Johanna Schließer. Sie sind beide Fantasy-Autorinnen und nennen sich selbst die Drachenladies. Katrin, Johanna, schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke schön, dass wir kommen durften.
Wir sprechen heute zunächst einmal darüber, wie die beiden zu ihrem Autorinnendasein gekommen sind, wie ihre Schreibroutine aussieht und warum sie sich gerade die Drachenladies nennen. Zum Abschluss werden wir auch Ausschnitte aus ihren Werken hören. Katrin, es ist nicht das erste Mal, dass du an der Universität Tübingen bist. Du bist Alumna und hast Kunstgeschichte, klassische Archäologie und Religionswissenschaften in Tübingen studiert. Wie ist es, wieder hier zu sein?
Total schön. Also ich habe, den Kontakt zur Uni auch nie ganz verloren und tatsächlich auch war das für mich gerade wie eine kleine Zeitreise, weil ich auch am Brechtbau viel war. Also ich habe hier Norwegisch gelernt und habe tatsächlich in meiner Freizeit, auch wenn sich das verrückt anhört, die ganzen Vorlesungen im Bereich vergleichende Literatur und Anglistik besucht. Und ich habe ein Semester tatsächlich Germanistik studiert und mein Professor hat damals zu mir gesagt, sie sollten keine wissenschaftlichen Arbeiten schreiben, sondern Autorin werden. Und damals hatte ich das als Beleidigung aufgefasst und heute denke ich, vielleicht war es ja eine Bestimmung.
Johanna, du hast ja nicht in Tübingen studiert, aber du hast auch eine Verbindung zu Tübingen. Deine Kurzgeschichte Interview mit einem Drachen spielt in Tübingen. Warum hast du dich denn gerade für die Stadt Tübingen entschieden?
Also tatsächlich hat mich Tübingen beim ersten Besuch absolut fasziniert, weil man auch wirklich, wenn man von Stuttgart kommt, in so eine andere Welt reinkommt. Also gerade mit den Fachwerkhäusern und mit den Flüssen, mit den engen Gassen, finde ich, ist das einfach, als würde man eine Zeitreise machen. Und ich habe gedacht, Drachen und alte Städte, das passt irgendwie zusammen, weil beide beherbergen irgendwie sowas Geheimnisvolles. Das sind Geschichten, die noch nicht erzählt worden sind. Da gibt's Ecken, da fragt man sich, was ist hier passiert? Und deswegen fand ich, das wäre ein guter Spielort für ein Interview mit so einem Wesen.
Kannst du das bestätigen, Katrin?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe hier ja, wie gesagt, lange gelebt und ich finde, man entdeckt immer wieder Ecken oder Orte hier in Tübingen, wo man sich fragt, was ist die Geschichte dahinter? Und ich bin mir sicher, irgendwo sind da auch die Drachen zu finden.
Hat dich denn die Stadt Tübingen dann auch inspiriert, über Drachen zu schreiben?
Nicht über Drachen, aber tatsächlich mein neues Buch, das im September rauskommen wird, das hat hier seinen Ursprung.
Aber momentan bist du ja Professorin für Kunst- und Designwissenschaften an der Hochschule für Kommunikation und Gestaltung in Stuttgart. Generell, was hat dich eigentlich bewegt, den Weg der Autorin einzuschlagen? Du hast ja eben gemeint, dass es im Ersten eine Beleidigung für dich war, aber jetzt bist du doch Autorin geworden.
Ja, ich wollte tatsächlich lange Zeit in die Wissenschaft, das war auch mein Ziel und also ich bin jetzt nicht nur an der Hochschule und unterrichte die Illustratoren, sondern bin auch an einer Schule, wo ich Ethik und Kunstgeschichte unterrichte. Und das Unterrichten macht mir sehr, sehr viel Freude. Und ich habe schon während des Studiums geschrieben, aber dann ganz, ganz lange Zeit nicht mehr, weil ich eben auch beruflich wissenschaftlich geschrieben habe. Also für den Metzler Verlag, für die Enzyklopädie der Neuzeit, für den Neuen Pauli. Und wenn man beruflich schreibt, dann möchte man sich abends, wenn man es sich dann gemütlich macht, nicht auch noch schreiben. Das heißt, ich habe tatsächlich erst wieder zum Schreiben finden müssen.
Und welche Bücher waren das in der Fachliteratur?
Also es waren meistens wissenschaftliche Artikel dann zu kunsthistorischen Themen, ja.
Und konntest du die auch verwenden jetzt für dein Buch oder?
Also für das Drachenbuch weniger, weil das tatsächlich ja in der heutigen Zeit spielt. Aber ich schreibe gerade an historischen Romanen und da ist dieses Fachwissen Gold wert, auch die ganzen Recherchetechniken natürlich, weil ich dadurch genau weiß, wie ich an Kartenmaterial komme, wie ich historische Briefe lesen muss und was ich einfach brauche, um eine realistische Atmosphäre zu erschaffen.
Du hast dich ja in deinem Studium auch auf die skandinavische Kunst spezialisiert und warst auch öfters in Norwegen. Warum hast du denn kein Buch über Norwegen geschrieben oder die skandinavische Kunst?
Das werde ich noch. Es gibt zu wenig Zeit und zu viel zu schreiben, aber tatsächlich ist das so ein Wunsch von mir, irgendwann noch tatsächlich über Norwegen ein Buch zu schreiben. Und auch in meinem Drachenbuch sind mythologische Anleihen drin aus der nordischen Mythologie. Das heißt, diese Liebe zu dieser Kultur, die drückt sich auch im Schreiben aus.
Da scheinen ja noch einige spannende Projekte auf uns zuzukommen. Wie war es denn bei dir, Johanna? Woher kam dein Impuls, ein Buch zu schreiben?
Das war eigentlich gar nicht geplant. Also ich habe früher in den 90er Jahren, in den 2000er Jahre, jetzt oute ich mich nämlich auch im Alter, habe ich tatsächlich in Fanforen geschrieben, eigene Kurzgeschichten geschrieben und auch das Buch, heute mein Roman, das ist als Kurzgeschichte eigentlich entstanden, um Freunde und Bekannte zu unterhalten. Und nach 20 Seiten haben die gesagt, ja und wie geht es denn eigentlich weiter? Und auch dann war es nur gedacht, ein paar Seiten weiterzuschreiben und das hat sich dann irgendwie verselbstständigt. Die Figuren haben sich verselbstständigt und ich wollte tatsächlich für mich und auch für die Freunde Themen auflösen. Und daraus sind dann letztendlich 454 Seiten entstanden.
Ihr habt ja jetzt beide schon erwähnt, dass ihr über Drachen schreibt und ich habe auch schon gesagt, dass ihr euch selbst die Drachenladies nennt. War es eigentlich schon immer für euch klar gewesen, ein Buch im Bereich Fantasy zu schreiben?
Boah, das ist eine schwierige Frage.
Also, ich bin da nicht festgelegt. Tatsächlich sind fantastische Elemente bei mir schon immer im Schreiben beinhaltet gewesen. Und ich finde dieses Spiel auch zwischen den Realitäten interessant. Also für mich ist Fantasy oder fantastische Welten oft auch so eine Abbildung von psychischen Prozessen und sagen weit mehr aus, als jetzt einfach nur zu unterhalten, sondern ich glaube, dass da immer noch eine tiefere Ebene drin ist. Und deshalb spielt, auch wenn ich jetzt realistische Bücher schreibe, dieses fantastische Element eigentlich immer eine Rolle, weil ich glaube, dass der Mensch mehr ist als Vernunft. Der Mensch ist eben auch Emotionen, der Mensch ist Imagination. Und deshalb kommt es automatisch mit rein.
Also ich bin ein sehr großer Terry Pratchett-Fan und liebe die Scheibenwelt-Romane. Und was ich an Pratchett tatsächlich bewundere, ist, wie er schafft, gesellschaftskritische Themen und Konflikte in eine Welt zu werfen, die auch ein bisschen eigene Gesetze hat, wo auch Unmögliches plötzlich absolut normal wird. Und daran habe ich mich auch tatsächlich ein bisschen orientiert, weil in fantastischen Welten und mit Magie ganz andere Dinge möglich sind als im Alltag. Wir stoßen an unsere Grenzen und wenn wir jetzt diese eine Fähigkeit hätte oder die Welt plötzlich anderen Gesetzen gehorchen würde, hätten wir andere Möglichkeiten. Und man hat auch Möglichkeiten, Themen, auch sensible Themen, ganz anders mal zu beleuchten.
Also war es schon immer klar gewesen, dass ihr eher Urban Fantasy machen wollt, also eine Welt, unsere Welt mit fantastischen Kreaturen und eben keine High-Fantasy-Welt, wo schon ein bisschen, sag ich mal, von uns getrennt ist, weil es sind ja eigene Völker, eigene Sprache und ja, eigentlich ein eigener Kosmos.
Doch, es darf schon High-Fantasy sein, weil dort auch gerade man die Gesellschaft auch etwas anders in Frage stellen kann. Weil die Einflüsse zum Beispiel ganz anders sein können als in der realen Welt. Wobei wir nicht vergessen dürfen, auch die High Fantasy, wie wir sie kennen, hat doch sehr viele Strukturen, die uns bekannt sind. also Hierarchien, Monarchien, Grenzen, Kriege, Konflikte, na, worum geht's? Aber man kann zumindest sehr viel übertragen.
Und welche Themen wollt ihr genau ansprechen in euren Büchern?
Also bei mir sind es tatsächlich ja die psychologischen Themen. Also es geht mir oft um Entstehung von Körperbildern, Stereotypen, Geschlechterrollen. Das sind die Themen, mit denen ich mich befasse. Also das Drachenbuch, das ich geschrieben habe, ist auch ein Coming-of-Age-Roman. Das heißt, da geht es darum, die Identität zu finden. Und der historische Roman, der jetzt im September erscheint, da geht es darum, auch seine Rolle als Frau in einer männlich dominierten Welt zu finden und sich da zu behaupten. Also das sind so meine Themen, die ich behandle.
Ja, bei mir ist es mehr Familie und Freundschaft, auch so ein bisschen Selbstfindung. Wer bin ich, wo komme ich her, was beeinflusst mich und wo führt mich das Ganze hin? Wie nutze ich meine Gaben und Talente, die mir mitgegeben werden, und was finde ich auch über andere heraus? Und ganz spannend finde ich, was ist gut, was ist böse? Also es ist ein Thema, was ich sehr oft behandle. Wo fängt das Gute an, wo endet das Böse?
Und wo fängt das Böse an?
Das ist eine schwierige Frage. Es kommt immer darauf an, von welcher Seite man es betrachtet und in welcher Situation man sich befindet. Und in solche Situationen schmeiße ich gerne meine Figuren.
Katrin Knopp und Johanna Schließer, Fantasy-Autoren aus Stuttgart. Und nun Tiamat mit Do You Dream of Me? Tiamat, Do You Dream of Me, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute zu Gast sind Katrin Knopp und Johanna Schließer. Sie sind beide Fantasy-Autorinnen aus Stuttgart. Eben haben wir über ihren Weg zur Autorin gesprochen. Nun wollen wir etwas mehr darüber erfahren, wie ihr Schreibprozess aussieht. Johanna, Katrin, dann steigen wir doch am besten mit der Frage aller Fragen im Schreibprozess ein. Seid ihr Plotter oder Panzer?
Ganz klar Panzer.
Ich bin Plotter. Wir ergänzen uns also auch da perfekt.
Und könnt ihr für unsere Zuhörer nochmal genau erklären, was Plotter und Panzer sind?
Also man sagt ja auch die Architekten und die Gärtner, das heißt die, die die Samen streuen und wachsen lassen und schauen, das sind die Panzer. Und die Architekten, die vorher genau planen, wo welches Fenster sich befindet, das sind die Architekten oder genau, ja.
Also Katrin, weißt du schon das Ende deines historischen Romans, den du gerade am Schreiben bist?
Ja, ja. Also tatsächlich ist das was ich auch aus der Zusammenarbeit mit meiner Lektorin mitgenommen habe. Die Geschichte vom Ende her denken. Das heißt, immer diese Frage im Vordergrund zu haben, was will ich überhaupt erzählen? Und das heißt, ich habe oft die letzte Szene schon relativ am Anfang im Kopf oder geschrieben und habe tatsächlich wie so einen Ablaufplan. Allerdings ist der, der ist da, aber der ist nicht so starr, dass ich während dem Schreibprozess nicht auch Änderungen vornehme, wenn ich merke, was funktioniert nicht oder wenn ich eine Idee habe, wie ich etwas besser lösen kann. Das heißt, Flexibilität ist da doch gefragt, wenn man dann sein Haus errichtet und merkt, so, da hinten kann man aber einen schönen Sonnenuntergang betrachten, da muss jetzt noch ein Fenster rein oder so, ja.
Also war bei deinem Buch, hier könnte es Drachen geben, hat es da schon Änderungen gegeben?
Ja, da hat es tatsächlich nochmal massive Änderungen gegeben, weil das ursprünglich eine Kurzgeschichte war und eine märchenhafte Kurzgeschichte und ich dann nochmal ganz massiv, nachdem ich diese Kurzgeschichte ausgebaut habe, in die Planung rein bin und geändert habe. Ja.
Johanna, bei deinem Buch können wir dann noch mit Spannung zuschauen, wie es mit deiner Geschichte weitergeht.
Ja, tatsächlich. Also ich habe meistens, wenn ich Ideen habe, ist das nur eine Szene, die ich habe. Also es ist meistens ein Dialog oder ein Problem, vor den Figuren stehen oder wo ich mir vorstelle, wie die Personen in dem Augenblick reagieren. Also vielleicht auch manchmal was total Triviales. Also ich brauche jetzt unbedingt Geld, was mache ich als nächstes? Ich suche mir den einfachsten Weg oder den schnellsten Weg. Und was passiert eigentlich dann? Weil dieser einfachste und schnellste Weg, das ist den wir eigentlich gerne hätten. Aber selten ist das der Fall, dass das passiert. Und das sind die Penser. Also die haben halt eine Szene und dann entwickelt sich die Geschichte. Oder die Figuren entwickeln sich plötzlich ein Eigenleben oder irgendeine Macke. Und für mich ist das einfach so, ich habe 2, 3 Szenen. Ich weiß, was ich erzählen möchte. Aber so der klassische Weg, das ist Szene 1, das ist Szene 2, das ist Szene 3, der ist noch gar nicht da. Also die Arbeit, die ein Plotter im Vorfeld leistet, nämlich den klaren Verlauf zu zeichnen, den habe ich manchmal hinterher, wenn die Szenen da sind. Also sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also wenn man mit dem Haus weitermachen möchte, ist, okay, ich weiß, es ist ein Haus, aber ich weiß nicht, ob die Tür im 3. Stock ist. Es ist manchmal, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so gut beschreiben könnte. Und dann ist es meistens die Herausforderung, diese Tür wieder, wie kriege ich diese Tür wieder ins Erdgeschoss? Weil die ist ja wichtig, die brauche ich ja.
Warst du dann auch schon mal überrascht von deinem Ende oder von deinen Entwicklungen im Buch?
Ja, tatsächlich. Und ich war sogar an einem Punkt, wo ich jetzt nicht für dieses Projekt, aber für ein anderes Projekt eine ganze Figur wieder rausschreiben musste aus einer Geschichte, weil es nichts funktioniert hat. Was natürlich auch wirklich manchmal sehr schmerzhaft ist, zähneknirschend und sehr viel Zeit kostet. Ich weiß gar nicht, Katrin, passiert das einem Plotter?
Ja, passiert auch. Also ich diesen historischen Roman, den ich jetzt gerade beendet habe, 1910, Suffragettenbewegung, das sind drei Handlungsstränge, die miteinander verbunden und verwoben sind. Und es ist so komplex, dass wenn ich jeden Handlungsstrang auserzählt hätte, das 1000 Seiten geworden wären. Und da musste ich natürlich kürzen. Und man kürzt dann, das kenne ich auch an den Personen. Das heißt, ich habe eine Cousine kurzerhand nach Paris verfrachtet und sie aus dem ganzen Manuskript wieder rausgeschrieben. Und dann passieren natürlich, wie du sagst, das zieht dann so einen Rattenschwanz nach sich. Dann muss man eben auch an anderen Szenen arbeiten und alles anpassen, dass es wieder in sich logisch ist. Aber das ist dann immer diese Frage, brauche ich das für die Geschichte oder brauche ich das nicht?
Und wie streicht ihr Personen aus dem Manuskript? Also wie geht man da vor?
Also wenn es ums Handwerkliche geht mit Suchen und Ersetzen, die sind meistens, die schreiben. Nein, tatsächlich, du kommst nicht drum rum, die Geschichte nochmal zu lesen. Weil es ist mit dem Namen natürlich nicht getan. Also da passiert ja sehr viel, die Figuren reagieren aufeinander, Dialoge erübrigen sich, beziehungsweise die restlichen Figuren, die brauchen ja trotzdem, die müssen ja irgendwie vorankommen in ihrer Storyline. Das heißt, man muss wirklich viele Dinge auch umdenken. Und da entwickeln sich die Figuren natürlich nochmal. Ne?
Ja, oder manchmal ist es so, dass man in einer Szene eine Figur braucht, aber wenn man eine rausnimmt, dann muss dafür eine andere Person rein und dadurch ändert sich dann wieder die Reaktion der Protagonisten. Also das ist sehr komplex. Ja.
Lasst ihr dann da noch jemanden drüber lesen?
Tatsächlich ja. Also mich haben, bei dem Roman hatte ich riesengroßes Glück, dass mich Testleser begleitet haben, die jeder für sich einen Punkt in diesen Text behandelt haben. Die einen haben aufs Ziel geguckt, die anderen auf Logik, die anderen auf den Lesefluss. Und da kriegt man auch ein Gefühl, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ob die Geschichte auch funktioniert. Seien es jetzt Längen oder Beschreibung oder ich verstehe noch nicht mal, wer da spricht. Auch das ist eine Information, die sehr wichtig ist, die auch natürlich das Lektorat übernimmt, wo auch Testleser aber auch sagen, boah, das hat mich jetzt voll mitgenommen. Ich wollte unbedingt wissen, wie es weiterging. Also diese Page-Turner-Effekt oder, oh ja, also jetzt zieht sich's aber, ne?
Ja, das ist bei mir mal bei den kunsthistorischen Beschreibungen. Da könnte ich seitenweise ausufern und das ist dann die TestleserInnen oder auch meine Lektorin dann immer ganz kurz kürzen, so daneben und dann weiß ich schon, da muss ich jetzt rausnehmen. Aber das ist total wichtig, dieses Feedback von, also ich arbeite auch mit TestleserInnen. Johanna hat schon auch schon für mich gelesen. Das ist natürlich der Blick der Autorin. Ja, aber dann auch, ja, Lektorin. Also da muss auf jeden Fall ein Feedback kommen.
Und ich entnehme euren Antworten, dass ihr eure Bücher eher per Laptop oder per Schreibprogramm schreibt als per Hand.
Ja, am Laptop. Also Schreibprogramme habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht hingewagt.
Also ich mache meine ersten Schritte mit Papyrus. Das ist ja ein bekanntes Schreibprogramm für Autoren. Allerdings ist das so mächtig, also das kann unglaublich viel, ein wunderbares Werkzeug, mit dem man sich beschäftigen kann und auch muss, was in vielen, vielen Bereichen hilft. Also gerade auch so Character Building, Schreibstil, Rechtschreibprüfung, Recherche, auch Hochladen von Bildmaterial. Die Sache ist nur die, wenn man schreiben möchte, kostet das auch Zeit. Und die Frage, die sich dann auch stellt, ist, wohin investiere ich die Zeit? In den Schreibprozess oder in eine Software, die mich unterstützt? Und ich komme tatsächlich momentan mit Word und mit Excel schneller voran. Jetzt mache ich Werbung für Microsoft. Also ich komme wirklich mit einer Schneeflockenmethode und mit Word tatsächlich schneller voran als mit Papyrus. Ich weiß nicht, wie es bei nächsten Projekten sein wird.
Und weil es gerade ein hochaktuelles Thema ist, wie steht ihr denn zu der KI im Schreibprozess?
Oder habe ich tatsächlich vor kurzem ein ganz tolles Buch gelesen von Hartmut Rosa. Da ging es zwar um Musik, aber da ging es um die Resonanz und darum, dass man mit KI natürlich wirklich scheinbar perfekt funktionierende Musikstücke oder auch Geschichten kreieren kann. Aber was da eben fehlt, und ich glaube, das ist eben der Unterschied, wenn es menschengemacht ist, das ist die Resonanz. Das heißt, auch wenn ich vielleicht irgendwelche Fehler oder Unstimmigkeiten oder Ungenauigkeiten drin habe, die durch die KI ausgebügelt würden, ist es so, dass ich denke, den Leser zu berühren und so ein Resonanzerlebnis hervorzurufen, das geht nur durch das wirklich mit Herzblut Entstandene. Und ich habe auch die Erfahrung jetzt mit meinen Studierenden und Schülern gemacht, dass die KI erstellten Texte, die sind vielleicht fehlerfrei, aber die sind meistens mittelmäßig.
Also wird für dich nie in Betracht kommen, eine KI zu schreiben?
Nein.
Katrin Knopp und Johanna Schließer, Fantasy-Autorin aus Stuttgart. Und nun hören wir exklusiv für euch hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk, auf der Wüstenwelle 96.6 Oasis mit Wonderwall.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ihr hört immer noch Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Bei mir zu Gast im Studio sind die Drachenladies Katrin Knopp und Johanna Schließer. Katrin hat das Buch Hier könnte es Drachen geben und Johanna hat das Buch Drachenfeuerjagd geschrieben. Und nun, die Spannung steigt, soll es konkret um diese Drachenbücher gehen. Erzählt uns doch kurz, um was es in euren jeweiligen Büchern geht.
Ja, in Drachenfeuerjagd geht es um einen jungen Kopfgeldjäger, der in einer sehr seltsamen Welt lebt. Der Welt löschen nämlich nach und nach die Feuer. Und der möchte einfach auf ganz schnelle Art und Weise jede Menge Geld machen und nimmt einen Auftrag eines Drachens an. Und denkt, naja gut, irgendjemand muss sich wohl das Leben schwer machen und komme dann an eine entsprechende Summe, die mir ausreicht, um mein Leben zu bestreiten. Dann geht natürlich etwas schief. Weil der Auftrag, der entpuppt sich als etwas, was er niemals für möglich gehalten hat. Und tatsächlich entwickelt er sich so weit, dass dieser Meranas, dieser Kopfgeldjäger, anfängt, etwas über sich selbst und seine Herkunft herauszufinden.
Ja, in Hier könnte es Drachen geben. Das ist, wie gesagt, eine Coming-of-Age-Story. Da geht es um ein junges Mädchen, Linda, die das Geld, das für die Klassenfahrt gedacht war, für neue Schuhe ausgibt. Und dann mit ihrer Mutter mordsmäßig Krach bekommt und aufs Land verfrachtet wird in den Schwarzwald zu ihrem Onkel Hagen, den sie seit Jahren nicht gesehen hat. Und sie findet dort auch oder trifft einen alten Freund aus Kindertagen wieder, Frieda, und gemeinsam mit ihm entdecken sie den Weg in eine Anderswelt und enthüllen auch ein schreckliches Familiengeheimnis. Und sie findet dort im Grunde zu sich selbst, überwindet alte Kindheitstraumata und findet ihre erste Liebe.
Der Spruch, hier könnte es Drachen geben, ist im Mittelalter ja ein gewöhnlicher Ausdruck gewesen. Könntest du uns kurz erklären, warum du genau diesen Spruch als Buchtitel gewählt hast?
Ja, das kommt tatsächlich im Roman auch vor, da wird thematisiert, denn der Onkel von Linda ist ein Geschichtsprofessor, der alte Karten und alte Bücher in seiner Bibliothek hat. Ich finde, das muss ja in jedes Buch rein, eine Bibliothek und viele alte Bücher. Und sie betrachten gemeinsam so eine alte Landkarte, die mit diesem Spruch, hier könnte es Drachen geben oder Hicks und Draconis, beschriftet ist. Und sie fragt ihren Onkel dann, was es damit auf sich hat. Und also im Buch selbst ist dieser Drache im Grunde das Symbol für eigene Ängste, Probleme, die überwunden werden müssen. Aber das wird eben in dieser märchenhaften oder fantastischen Erzählung symbolisiert durch diesen Weg in die unbekannten Bereiche, die es ja auch auf diesen alten Karten gab, wo man gar nicht genau weiß oder wusste, wer dort haust.
Würdet ihr denn gerne in euren eigenen Fantasy-Welten gerne wohnen?
Also reisen ja, wohnen nein.
Wohnen nicht, außer ich würde tatsächlich auch irgendeine Gabe mitbringen. Also so opportunistisch oder egoistisch möchte ich jetzt sein. Ich glaube, dass High-Fantasy-Welten oder Fantasy-Welten zwar sehr romantisch sind oder romantisch daherkommen, schön daherkommen, aber ich glaube, dass der Überlebenskampf wesentlich schwieriger ist als in der heutigen, in unserer Welt.
Welche Fähigkeit hättest du denn gerne, wenn so ein Drache vor dir stehen würde?
Tatsächlich gerne selber ein Drache sein. Nein, also wenn ich nicht die Wahl hätte, ein Drache zu sein, hätte ich zumindest gerne die Gabe, entweder Gedanken lesen zu können oder irgendwie ein Element zu beherrschen.
Und gibt es eigentlich noch Genres, die ihr gerne schreiben würdet?
Also ich schreibe ja gerade vor allem im historischen Bereich, also viktorianische Zeit, edwardianische Zeit, Regency. Und so ganz im Hintergrund habe ich dieses Vorhaben oder diesen Gedanken, dass ich gern mal so eine richtige Gothic Novel schreiben möchte. Also auch mit fantastischen Elementen, aber so mit eher so unheimlichen Erscheinungen, so, ich sag mal, Gänsehaut-Feeling.
Also ich gucke leidenschaftlich gerne The Walking Dead. Ich bin ganz großer Zombie-Fan, also auch von dieser Serie, auch übrigens von den Comics. Ich finde die Zeichner gigantisch, auch die Figuren dort. Und ich würde gerne, wirklich mal gerne so ein richtig schlimmen, üblen Splatter schreiben.
Johanna, jetzt unterschlägst du aber was. Wir hatten schon im Scherz drüber geredet, dass wir mal zusammen einen Liebesroman schreiben sollten, weil ich bin ja der Meister des Slow Burn und dieses ganzen Geplänkels, bis sich da was anbahnt, und die spicy Szenen, wenn es zur Sache geht, die würde Johanna dann
tatsächlich.
Und wo wäre der Roman, wie wäre das Setting, wo ist er an?
Historisches London mit Zombies und
Drachen. Das ist ja was. Wir kreieren gerade eine Genre.
Ja.
Und wann können wir mit einer Veröffentlichung rechnen?
Das dauert noch eine Weile. Aber wir haben tatsächlich einen fantastischen Stuttgart-Führer in der Mache, ne?
Ja, das ist auch ein gemeinsames Projekt mit weiteren Kolleginnen, Autorenkolleginnen, in denen wir tatsächlich auch Elemente von Stuttgart aufgreifen. Und das Hauptthema ist Portale. Also wenn ich, wie betrete ich andere Welten? Portale können ja ganz unterschiedliche Sachen sein. Und dort versuchen wir uns auch ein bisschen fantastisch auszutoben.
Und soll das dann ein Kurzgeschichtenband sein?
Das wird ein fantastischer Reiseführer, genau. Und also wir sind 5 Autorinnen in dieser Stuttgarter Autorinnengruppe. Und von jedem von uns werden wahrscheinlich 2, sage ich mal, Kurzgeschichten veröffentlicht, die dann bestimmte Stuttgarter Orte in so eine fantastische Welt überführen.
Ja. Und zum Abschluss, welche Bücher lest ihr selbst gerne?
Also ich muss schon gestehen, dass ich sehr gerne Fantasy lese. Und zum Glück hat Terry Pratchett unglaublich viele Romane geschrieben. Die ersten 25 habe ich bereits durch. Ich bin allerdings auch ein ganz großer Martin-Fan mit Game of Thrones, das gebe ich zu. Ich lese auch gerne Andrzej Sapkowski mit Die Hexersaga, der erst jetzt in Deutschland bekannt wurde mit der Netflix-Serie, der aber eigentlich schon auch für Gamer, die kennen auch das Videospiel bzw. das Computerspiel. Ich habe auch von Dimitri Glukowski habe ich gelesen. Der geht aber auch mehr Richtung Dystopie und Science Fiction. Das ist so meine Welt. Ich hüpfe aber dann auch gerne einmal raus und lese gerne Klassiker. Also auch so ein Krieg und Frieden steht bei mir im Regal und andere Werke. Auch gerne mal Philosophisches. Also auch kennen Sie Nietzsche steht auch bei mir im Regal.
Ja, und ich bin tatsächlich ein riesengroßer Klassiker-Fan. Also die Brontes, das ist so meine ganz große Leidenschaft. Und also wer meinen neuen Roman lesen wird, der wird da auch ganz viele Easter Eggs finden von Oscar Wilde über die Brontes zu Tolstoi. Also diese ganzen Klassiker des 19. Jahrhunderts. Ich lese auch gern Fantastisches. Neil Gaiman, den liebe ich sehr, weil er auch diese psychologische Ebene immer drin hat. Und ich überlege gerade, die Spiegelreißenden-Saga hat mich aus dem Fantasy-Bereich, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das sind so meine Bücher.
Sagt Katrin Knopp. Nach Mein mit Hinterher hören wir einen Ausschnitt aus den Büchern Hier könnte es Drachen geben und Drachenfeuerjagd. Es wird spannend, bleibt also dran.
Heiß, es brennt, das Glück ist scheu, es rennt und ich lauf hinterher. Thank you.
Hört immer noch Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96.6. Bei mir zu Gast im Studio ist immer noch Katrin Knopp und Johanna Schließer, Fantasy-Autorin aus Stuttgart. Und nun liest Katrin eine Stelle aus ihrem Buch »Hier könnte es Drachen geben« vor.
Ich habe die Stelle ausgewählt, in der es darum geht, die Anderswelt zu betreten. Schließlich standen wir am Fuße der Treppe auf einem schmalen Strand. Vor uns eröffnete sich eine weite Wasserfläche in satt leuchtendem Türkis. Über uns wölbte sich die Höhlendecke, tiefschwarz, aber glitzernd wie ein Sternenzelt. Waren wir noch immer unter der Erde, oder war dies das Meeresufer einer fremden Welt? Das Rauschen der Brandung war immer lauter geworden, je weiter wir nach unten gestiegen waren. Nun dröhnte es in meinen Ohren, der Klang verheißungsvoll von Geheimnissen und Schätzen murmelnd. Der Geruch des Wassers und die erfrischende Gischt prickelten auf der Haut. Der Moment erfüllte mich voll und ganz. Wärme breitete sich in mir aus, und ohne es unterdrücken zu können, brach ein Lachen aus mir hervor. Frieda drehte sich zu mir, über sein Gesicht huschten Lichtpunkte, und in diesem Moment erschien er mir so schön, dass ich mir vornahm, dieses Bild für immer in mir festzuhalten. Wie er so dastand, seine grauen Augen auf mich gerichtet, die Haarsträhne, die sich aus seinem Pferdeschwanz gelöst hatte, das Gesicht umrahmend. Wir sind da, wir sind am Grund, sagte ich, als würde das den Ausbruch plötzlicher Lebensfreude erklären. Ja, das sind wir, gab Frieda lachend zurück. Wollen wir hineingehen? Du hast doch nicht etwa Angst vor dem Wasserdornröschen. Ich schluckte. Er fragte das, als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt. Und wenn die Unke die Wahrheit gesprochen hatte, müssten wir es ja tatsächlich tun, um das Amulett wiederzufinden und zu bergen. Aber wie sollen wir denn ins Wasser ohne Taucherbrille? Wie sollen wir atmen ohne Schnorchel? Brachen meine Bedenken aus mir heraus. Wenn wir das Amulett wiederfinden wollen, müssen wir wohl auf die Worte der Unke vertrauen, oder? Frieda zwinkerte mir zu. So ein Blödsinn. Wie soll das denn gehen? Sowas geschieht doch nur im Märchen oder im Traum. Mein Widerspruchsgeist regte sich heftig. Was glaubst du denn, wo wir sind, Linda? Fragte Frieda. Und dann fügte er leise hinzu, in einer Welt, in der Unken sprechen können und verzaubert sind, wird es wohl das kleinste Problem sein, sich in einem magischen Ozean zu bewegen. Oder was meinst du?
Katrin Knopp mit einem Ausschnitt aus ihrem Buch »Hier könnte es Drachen geben«. Nun folgt ein Ausschnitt aus dem Buch »Drachenfeuerjagd« von Johanna Schließer.
Wir stehen mit Meranas, dem Kopfgeldjäger, in der Drachenhöhle. Heißer Atem strömte Meranas ins Gesicht. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als aufzuschauen. Als er seines Gegenübers gewahr wurde, traten seine Beine wie von selbst einige Schritte zurück. Die blanken Münzen unter den Füßen wurden zu Sand, er verlor den Halt und fiel rücklings zu Boden. Zwei glutrote Augen starrten in sein Gesicht und jetzt bereute er wahrlich, den Hort freiwillig betreten zu haben. Mit den Armen versuchte er, sich abzustützen, um wieder auf die Beine zu kommen. Pures Gold hielt er in den Händen, die im Meer der Münzen eingesunken waren. Sagten die Worte in seinem Kopf wirklich die Wahrheit? Gold, 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 du liegst auf Gold, Drachengold. Als hätte der Drache diese Worte gehört, fragte er nochmals, »Wirst du mir ihren Kopf und die rechte Hand bringen, Mensch?« »Das versprochene Gold soll dir gehören.« »Wieso willst du ihre rechte Hand? Der Kopf sollte doch genügen.« »Stellst du die Forderungen?« »Selbstverständlich nicht. Immer der Auftraggeber, aber...« Meranas konnte den Satz nicht beenden. »Die rechte Hand samt Ring.« »Ring?« »Ja, sie trägt einen Siegelring an der rechten Hand. Es ist der einzige mit 6 Drachenzähnen als Symbol. Ich will diesen Ring.« Der Preis, den ich für dieses Schmuckstück zahle, ist beträchtlich. Meranas hatte sich mit einiger Mühe aufgerappelt und unauffällig die Hände in die Taschen geschoben. »Das bedeutet, es gibt noch mehr von diesen Siegelringen?« fragte er beiläufig. »Es gibt 6, doch die anderen 5 sind völlig bedeutungslos.« »Wieso?« Meranas betrachtete die Schuppen auf dem Rücken des Drachens. Dann die vorderen Klauen. Was sollte die Echse mit den Ringen? Tragen konnte sie den Schmuck nicht. Und was sollte die Sache mit der Hand? Normalerweise musste er die Personen nicht umbringen, lediglich ein bisschen deren Lebensweise beschränken, wie er es selbst auszudrücken pflegte.
Johanna Schließer mit einem Ausschnitt aus ihrem Buch Drachenfeuerjagd. Und nun hören wir exklusiv einen Ausschnitt aus Katrin Knopps neuem Buchprojekt.
Genau, ich werde jetzt noch aus Spices and Fire lesen. Das ist ein historischer Roman, der in London im Jahr 1888 spielt und der Marie, die Protagonistin, von den Ballsälen der Stadt bis in die Slums des Londoner East Ends führt. Und ich habe jetzt eine Szene ausgewählt, in der Marie in den Slums sich wiederfindet. In Marie regte sich das Pflichtgefühl und sie spürte das schlechte Gewissen in sich nagen. Sie sollte nun langsam zurückkehren, die Tea Party würde sich wohl bald auflösen und auch Onkel Claudius würde aus dem Club zurückkommen. Was würden sie sagen, wenn sie nicht zu Hause wäre? Noch während sie so nachsann, erklangen plötzlich die schnarrenden Töne einer Geige. Sie drehte sich um und sah einen Mann an der Straßenecke stehen. In seinem verbeulten Anzug und mit seinem speckigen Hut wirkte er grotesk. Aber als er die Violine nochmals ansetzte, die Augen schloss und zu spielen begann, verwandelte er sich in einen Virtuosen. Der Bogen flog über die Saiten und eine Tanzmelodie mit raschen Wendungen und laufenden Trillern erklang. Johlend und klatschend liefen die Kinder herbei, nahmen sich an den Händen und begannen ausgelassen zu tanzen. Auch die Frauen an den Eingängen der Häuser erhoben sich, schlugen die Hände im Takt aufeinander und wiegten sich hin und her. Manche Frauen wurden von vorbeieilenden Passanten an der Hand genommen und schon drehten sich die Paare im Kreis. Henry sah Marie in die Augen. Der Blick fuhr ihr bis in die Eingeweide und sie fühlte das warme Ziehen im Unterleib. Was wäre ein Besuch in den Slums wert, ohne einen der berühmten Straßentänze miterlebt zu haben? Er lachte, zog Marie schwungvoll zu sich heran und begann sie herumzuwirbeln. Anders als im Ballsaal gab es keine festgelegten Tanzschritte. Trotzdem antwortete ihr Körper wie selbstverständlich auf die Bewegungen des anderen. Und so wiegten und drehten, wirbelten und schmiegten sie sich aneinander. Lächelnd musste Marie daran denken, wie ungeschickt Edgar sie durch den Ballsaal geführt hatte. Wie natürlich und befreiend empfand sie dagegen den Tanz mit Henry. Die Menschen, Häuser und Straßenstände um sie verschwammen zu einem Wirbel aus Farben und Bewegungen. Sie sah nur noch Henrys Augen, sein Lächeln und fühlte seinen Körper. Ihr Puls beschleunigte und ihr Atem ging schneller. Als die Musik abebbte und die Kinder und Tänzer auseinanderstoben, um wieder ihren Geschäften nachzugehen, standen Marie und Henry sich noch immer gegenüber. Henry hatte eine Hand um ihre Hüfte gelegt, mit der anderen hielt er ihre Finger. Das dunkle Blau des Abends legte sich wie eine Decke über sie. Die ersten Lichter flackerten, Glühwürmchen am Rande des Sichtfeldes. Dann beugte er sich zu ihr.
Katrin Knopp mit einem Ausschnitt aus ihrem neuen Buchprojekt Spices in Fire. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Radio Mikro Europa Sendung angelangt. Katrin, Johanna, vielen Dank für euren Besuch beim Campusfunk.
Schön, dass wir hier sein durften.
Dankeschön für die Einladung und schön, dass wir da waren.
An den Reglern saß heute Robin Glücker. Redaktion Ulrich Hägele. Hier könnte es Drachen geben von Katrin Knopp ist im Self-Publishing erschienen und im Buchhandel für 18 Euro zu haben. Drachenfeuerjagd von Johanna Schließer ist ebenfalls im Self-Publishing erschienen und für 14 Euro zu haben. All unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Weitere Infos gibt's auf unserer Homepage unter micro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Doreen Schnabel. Macht's gut und viel Freude beim Versinken in den fantastischen Welten und bis bald. Thank you.